Handelsstreit zwischen den USA und der EU regelrecht eskaliert. Eigentlich wusste keiner mehr, was gilt denn jetzt. Weiß heute Morgen, glaube ich, auch keiner. Die Nachrichten.
In den USA gibt es ein juristisches Hin und Her um die Zollpolitik der Trump-Regierung. Ein Berufungsgericht in Washington hat die angeordnete Blockade fast aller Importzölle vorerst aufgehoben. Das Gericht prüfe nun erst einmal den Fall, hieß es in einer Verfügung. Es forderte die Regierung auf, ihre Position binnen 10 Tagen darzulegen. Zuvor hatte ein Bundesgericht fast alle von Trump verhängten Zollaufschläge für rechtswidrig erklärt. Trump hatte sich auf ein Notstandsgesetz berufen. Das Gericht erklärte, solche Entscheidungen zur Zollpolitik könnten nur vom Kongress getroffen werden. Der Fall könnte letztlich vor dem obersten US-Gericht landen, dem Supreme Court. Die USA haben einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen vorgelegt. Nach Angaben aus Washington hat Israel schon zugestimmt. Die Terrororganisation Hamas teilte mit, der Vorschlag werde noch diskutiert. Laut israelischen Medienberichten sieht der Plan eine 60-tägige Feuerpause vor. Binnen einer Woche sollen 10 lebende israelische Geiseln freigelassen und die Leichen mehrerer Verschleppter freigegeben werden. Im Gegenzug sollen mehr als 1.000 palästinensische Häftlinge freikommen. Währenddessen hat die israelische Armee die Zivilbevölkerung im Norden des Gazastreifens aufgerufen, mehrere Gebiete sofort zu verlassen. Man werde die Offensive dort ausweiten, hieß es. Nach dem Abbruch eines Gletschers im Schweizer Kanton Wallis droht eine Flutwelle. Fels und Eismassen haben sich meterhoch angestaut und einen See gebildet. Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondl.
Der See hat das zerstörte Dorf Blatten komplett überflutet und wird immer größer. Es sei zu befürchten, dass das Wasser schon in den frühen Morgenstunden überlaufen könnte. Im schlimmsten Fall könnte sich das Wasser in eine Flutwelle verwandeln oder mit dem angehäuften Schutt eine neue Geröll- und Schlammlawine auslösen. Die Behörden haben deshalb auch in den weiter unten im Tal liegenden Nachbarorten von Blatten eine Teilevakuierung angeordnet. Menschen, die in Flussnähe wohnen, wurden in Sicherheit gebracht. Die Schweizer Armee bereite sich auf einen Einsatz vor, sagte ein Militärsprecher am Abend. In der aktuellen Situation sei es aber noch nicht möglich, ins Katastrophengebiet einzurücken.
Der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbands Wüstner hat sich für eine deutliche Aufstockung der Truppe ausgesprochen. Er sprach im Redaktionsnetzwerk Deutschland von bis zu 260.000 Soldatinnen und Soldaten. Hauptstadtkorrespondent Benjamin Großkopf.
Der Vorsitzende des Bundeswehrverbands verwies auf den NATO-Gipfel Ende des Monats. Dort diskutieren die Staats- und Regierungschefs über die künftigen Anforderungen des Bündnisses. In diesem Zusammenhang war die Zahl von 260.000 bereits häufiger genannt worden. Das wären gut 80.000 aktive Soldatinnen und Soldaten mehr als derzeit. Ob das ohne Wehrpflicht geht? Wahrscheinlich nicht, sagt Wüstner. Wissend, dass im Koalitionsvertrag von Union und SPD zwar ein Wehrdienst vereinbart ist, der allerdings, so wörtlich, zunächst auf Freiwilligkeit basiert. Wüstners Lösung dafür, ein zweigleisiges Vorgehen, das beinhaltet das Umschalten auf eine Wehrpflicht, wenn sich nicht genug Freiwillige melden.
In Frankreich wird das Rauchen an öffentlichen Orten wie Parks, Stränden, Bushaltestellen und vor Schulen verboten. Das hat die Regierung beschlossen. Gesundheitsministerin Vautrin sagte, an Orten, an denen sich Kinder aufhalten, müsse der Tabak verschwinden. Für die Außenbereiche von Gaststätten gelte das Verbot nicht, außerdem nicht für E-Zigaretten. Das Rauchverbot soll nach Angaben der Ministerin ab Juli gelten. Wer sich nicht daran hält, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 135 Euro rechnen. Bei der Charité-Tochter CFM in Berlin wird ab heute wieder gestreikt. Das hat die Gewerkschaft Verdi mitgeteilt. Sie begründet das mit den stockenden Verhandlungen mit der Geschäftsführung von CFM. Es liege immer noch kein konkretes Angebot vor. Zuletzt ging es um einen Stufenplan, um die Bezahlung der CFM-Beschäftigten an die der Charité-Belegschaft anzunähern. Die rund 3.500 Mitarbeiter der Charité-Tochter sind unter anderem für Medizintechnik, Krankentransport und Reinigung zuständig. In der Handball-Bundesliga kommen die Füchse Berlin ihrem ersten Meistertitel näher. Sie haben das Spitzenspiel gegen den bisher punktgleichen Titelkonkurrenten Melsungen mit 37:29 gewonnen. Damit haben sich die Berliner in der Tabelle wieder auf Platz 1 geschoben vor Magdeburg. Und soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, heute erst viele Wolken mit etwas Regen oder einzelnen Schauern, später von Südwesten her freundlicher, maximal 22 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Spandau Eiskeller 15 und in Buch 14 Grad, in Wittstock-Dosse 15 und in Lübben 13 Grad. Morgen ein Wechsel aus Sonne und lockeren Wolken, vereinzelt ein paar Schauer oder Gewitter, 24 bis 28 Grad. Die Zeit 7.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Sabine Dahl hier, guten Morgen. Es gibt viel hin und her gerade in der US-Zollpolitik. Die Zölle, mit denen US-Präsident Donald Trump den Großteil seiner Handelspartner belegt, die sind gerade erst von einem Gericht in den USA blockiert worden, aber nur Stunden später entscheidet ein anderes Gericht, die Zölle dürfen weiter gelten. Zumindest vorerst. Denn der Rechtsstreit ist noch nicht vorbei. Wie geht es jetzt weiter? Wie reagiert die US-Regierung? Das berichtet dort aus Washington Korrespondentin Nina Barth.
Wir sind erfreut, wir haben es erwartet. Ein großer Sieg für den Präsidenten, kommentierte der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrates der USA, Kevin Hassett, auf Fox News.
We're very pleased with the ruling, we expected it. So this is a big victory for the president.
Aber die Entscheidung des Berufungsgerichts ist noch nicht endgültig. Das Gericht will den Fall prüfen und hat weitere Stellungnahmen angefordert. Und so stellte Peter Navarro, der Handelsbeauftragte des Weißen Hauses, auch gleich klar, die Regierung sei bereit, den Fall notfalls auch bis zur obersten Instanz zu bringen, sprich bis vor den Supreme Court.
We will go obviously to the appeals court and if necessary up the chain from there.
So weit ist es aber noch nicht. Das Berufungsgericht hat aber zumindest vorerst das Urteil des für internationalen Handel zuständigen US-Gerichts einkassiert. Das hatte nur wenige Stunden vorher entschieden, dass US-Präsident Donald Trump mit den Zöllen seine Befugnis überschritten hat. Entsprechend verärgert waren zu diesem Zeitpunkt die Reaktionen aus dem Weißen Haus. Trumps Sprecherin Caroline Levitt sprach von einem weiteren Beispiel für richterliche Kompetenzüberschreitung.
The Trump administration faced another example of judicial overreach.
Darum hatte die Regierung auch sofort Widerspruch beim Berufungsgericht eingelegt. Levitt erklärte, Trump habe die Zölle eingeführt wegen der großen Bedrohung für die nationale Sicherheit und für die US-Wirtschaft, ausgelöst durch die hohen Handelsdefizite der USA mit anderen Staaten.
President Trump imposed universal tariffs and reciprocal tariffs to address the extraordinary threat to our national security and economy posed by large and persistent annual US goods trade deficits.
Trump hat sich bei der Verkündung der Zölle auf ein Notstandsgesetz von 1977 berufen. Es räumt dem Präsidenten in Notlagen besondere wirtschaftliche Befugnisse ein. Es geht um Zölle, die Trump gegen fast alle Handelspartner der USA verhängt hat, auch die EU. Und um Abgaben, die er auf bestimmte Waren aus China, Mexiko und Kanada erhoben hat. Nach der Entscheidung des Handelsgerichtes, noch vor der Entscheidung des Berufungsgerichtes, gab es erfreute Reaktionen von Demokraten. So sagte die demokratische Senatorin Amy Klobuchar auf MSNBC, die Richter des Handelsgerichtes hätten klargestellt, der Präsident ist nicht der König.
Basically they've said the president isn't king.
Allerdings hielt die Freude über das Urteil des Handelsgerichtes nur wenige Stunden. Nun ist wieder offen, wie es mit den Zöllen weitergeht. Wann das Bundesberufungsgericht entscheiden wird, ist noch nicht klar. Und selbst danach könnte der Rechtsstreit weitergehen.
Was für ein Zirkus um die Zölle. Nina Barth war das aus Washington. Am Montag könnte es wieder Gespräche über einen möglichen Frieden in der Ukraine geben. Russland hat der Ukraine ein zweites Treffen in der Türkei vorgeschlagen. Ob das stattfindet, ist noch offen. Die Ukraine stellt dafür Bedingungen. Russland bleibt aber bei seinem Vorschlag, berichtet unser Moskau-Korrespondent Björn Blaschke.
Dabei könnten die Vorschläge beider Seiten für ein gemeinsames Memorandum besprochen werden, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Er reagierte damit auf Forderungen ukrainischer Minister, Russland möge seine Vorschläge vor einem Treffen in Istanbul präsentieren. Ohne das würde ein Treffen so wörtlich leer. Dazu Kreml-Sprecher Peskow. Russland hat vorgeschlagen, sich Montag, den 2. Juni, in Istanbul zu treffen und die Gespräche über diese Projekte, die jeweiligen Papiere für ein gemeinsames Memorandum, zu beginnen. Die Forderung, unsere Papiere vorher herauszugeben, ist nicht konstruktiv. Im Moment ist es lediglich notwendig, entweder die Bereitschaft zur Fortsetzung der Verhandlungen zu bestätigen oder das Gegenteil zu tun. Russlands Außenminister Sergei Lavrov hatte die zweite Runde direkter Gespräche zwischen Russland und der Ukraine vorgeschlagen. Und er deutete im Zuge dessen auch an, wie Moskaus Anforderungen für ein Friedensabkommen aussehen sollen. Die russische Seite hat wie vereinbart umgehend ein entsprechendes Memorandum ausgearbeitet, in dem unsere Position zu allen Aspekten einer zuverlässigen Überwindung der Ursachen der Krise dargelegt ist. Krise, so wird der Krieg in der Ukraine oft in Russland beschönigend genannt. Und die Ursachen dieses Krieges? Sie hat der Apparat von Wladimir Putin mehrfach dargelegt. Wolodymyr Selenskyj und seine Regierung unterdrückten die russischsprachige Minderheit der Ukraine, was Russland nicht hinnehmen könne. Außerdem strebe Kiew in die NATO, was eine Gefahr für Russland darstelle, weshalb die Ukraine diesen Plan abschwören solle. Und sie solle die vier Regionen, die Moskaus Armee bisher teilweise besetzt hat, komplett als russisches Territorium anerkennen. Das heißt, dass Russlands mutmaßlicher Anforderungskatalog an einen Frieden mit der Ukraine für Präsident Wolodymyr Selenskyj kaum annehmbar sein dürfte. Ob ein weiterer Anruf von US-Präsident Donald Trump Putin von seiner unnachgiebigen Position abbringen könnte? Vergangene Woche hatte Putin 2 Stunden lang mit Trump gesprochen und danach kündigte er an, Russland arbeite mit der Ukraine an einem Memorandum, über das nun Montag verhandelt werden soll. Putins Sprecher Peskow erklärte jedenfalls, es gebe derzeit keine Pläne für ein erneutes Gespräch Putin-Trump. Wir können uns darauf einigen, ein solches Telefongespräch sehr schnell zu vereinbaren. Bei Bedarf kann es jederzeit stattfinden, wenn es die Angelegenheit erfordert. Aber jetzt geht es vor allem darum, den Prozess der direkten russisch-ukrainischen Verhandlungen fortzusetzen. Ein guter Vorsatz, aber wird es, wenn überhaupt, zu echten Verhandlungen kommen? Oder bloß zu einem Reden um des Redens willen?
Das fragt sich Björn Blaschke. Er berichtet als Russland-Korrespondent von Köln aus. 7:12, 7:12. Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Wir haben hier in Berlin gerade viel mit maroden Brücken zu tun. Erst die Ringbahnbrücke, also diese Autobahnbrücke, dann die Wuhlheidebrücke im Osten der Stadt. Bei der regelmäßigen Überprüfung wurden Risse festgestellt. Die Brücke wurde komplett gesperrt, auch der Verkehr darunter. Für die Menschen, die von und nach Köpenick unterwegs sind, ein Riesenproblem. Inzwischen ist die Brücke zum Großteil abgerissen und seit gestern gibt es ein bisschen Verkehr. Aurelie Winker aus der RBB-Redaktion ist für ein kurzes Update jetzt bei mir im Studio. Guten Morgen, Aurelie.
Guten Morgen, Sabine.
Was rollt denn jetzt?
Seit gestern früh fährt zumindest eine Tramlinie wieder an der Wuhlheide. Die Linie M17 im 10-Minuten-Takt zwischen Blockdammweg und S-Bahnhof Schöneweide. Im Pendelverkehr aber immerhin. Die übrigen Straßenbahnlinien werden noch umgeleitet und wichtig zu wissen, der Ersatzverkehr ist eingestellt. Bevor es gestern wieder losgegangen ist, haben Fachleute noch die Gleise überprüft. Die waren ja abgedeckt wegen der Abrissarbeiten an der Brücke. Dann musste die Oberleitung neu aufgebaut und neu angeschlossen werden.
Also kleine Erleichterung für die Pendler, die heute trotz Brückentag zur Arbeit fahren müssen. Wann fahren die anderen Trams wieder?
Ab morgen sollen alle Trams wieder normal fahren. Das Datum steht auch auf der Seite von der BVG. Aber ich glaube, es empfiehlt sich, morgen auf dieser Seite nochmal vorbeizuschauen, ob es dann nicht doch die ein oder andere Verzögerung vielleicht noch gibt.
Und was ist mit dem anderen Verkehr? Also was ist mit den Autos, mit den Fahrrädern, mit den Fußgängern?
Diese Senatsverwaltung für Verkehr hatte ja schon angekündigt, dass auch Fußgänger und Radfahrer ab Donnerstag, also seit gestern, wieder von der Treskoallee auf die Edisonstraße können. Auch Rettungswagen, Polizei und Feuerwehr sollen den Bereich wieder teilweise passieren können. Jetzt kommt das große Aber. Bis der Autoverkehr die Stelle wieder passieren kann, dauert es noch. Erste Erleichterungen für den Autoverkehr soll es ab dem 6. Juni geben. Das hat die Verkehrsverwaltung gesagt. Und die sagt auch, derzeit seien 6 von 9 Baufeldern abgerissen. Die gesamte Baustelle zum Abriss der Brücke soll spätestens bis zum 27. Juni abgeschlossen sein.
Na gut, also das zieht sich noch ein bisschen, aber immerhin, so wie es Aurelie eben gesagt hat, ein bisschen Verkehr ist wieder möglich rund um die Wuhlheidebrücke. Aurelie Winker aus der RBB24 Inforadio-Redaktion.
RBB24 Inforadio Sport.
Das war ein Sieg mit ganz dicken Ausrufezeichen. Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga das Topspiel gegen Verfolger Melsungen klar und deutlich mit 37-29 gewonnen. Der Tabellenführer ist seinem Ziel Meisterschaft damit einen großen Schritt näher gekommen. Jakob Rüger aus der rbb-Sportredaktion hat das Spiel gestern verfolgt. Auch an dich einen schönen guten Morgen, Jakob.
Schönen guten Morgen, hallo.
Hast du mit einem so deutlichen Ergebnis gerechnet?
Nein, überhaupt nicht. Seit Wochen fieberte ja die ganze Liga diesen Duell entgegen. Melsungen und Berlin standen mit der gleichen Punktzahl an der Tabellenspitze. Ich war gestern privat selbst in der Halle, um mir dieses Spitzentreffen anzuschauen, und es war der absolute Wahnsinn. Die Lockerheit, der Fokus, die Energie, das Selbstbewusstsein. Die Füchse sind wirklich aufgetreten wie ein Champion. Melsungen hatte nicht den Hauch einer Chance. Es war ein ungefährdeter Sieg, und ein Faktor war sicher auch die Atmosphäre in der mit 9000 Zuschauern ausverkauften Max-Schmeling-Halle. Wenn die voll ist, kann die eine Energie erzeugen und eine Symbiose zwischen Zuschauern und Sportlern schaffen, wie man es nur ganz, ganz selten in Deutschland hat.
Und was würdest du sagen, was zeichnet die Füchse-Mannschaft dieser Saison so aus?
Ja, zum einen spielen sie einen modernen, schnellen, spektakulären Handball, in dem jeder weiß, was er zu tun hat. Und bei der besten Offensive der Liga wird mir manchmal auch die wirklich sehr starke Verteidigung in dieser Saison vergessen. Und dann ist diese Mannschaft natürlich ganz eng mit dem Namen Matthias Gitzel verknüpft. Der Welthandballer gestern mit einer überragenden Leistung und unglaublichen 15 Toren. Er allein kann eine Mannschaft auf seine Schultern nehmen und durch schwierige Momente in einem Spiel tragen. Aber es ist eben nicht nur Gitzel. An seiner Seite konnten sich die Talente wie zum Beispiel Tim Freihöfer oder Mathis Langhoff entwickeln und zu Nationalspielern reifen. Und auch die übernehmen mittlerweile dann wirklich Verantwortung. Und das wohl Allerwichtigste in all dem ist, in der entscheidenden Saisonphase sind alle Spieler fit. Das ist außergewöhnlich und zeigt auch, wie professionell bei den Füchsen da im Hintergrund gearbeitet wird.
Also gut, jetzt auch gegen Melsungen sehr deutlich gewonnen. Also, Jakob, Meistertitel?
Wäre schön, und ich traue es den Füchsen absolut zu. Mit dem Sieg über Melsungen sind sie nun alleiniger Tabellenführer, haben einen Punkt Vorsprung auf Verfolger Magdeburg, aber es sind eben auch noch 3 Spieltage, und nach dem Sieg im Topspiel gegen Melsungen darf jetzt die Spannung nicht abfallen. Das ist ganz wichtig, denn der Jubel und hier der Erleichterung, die waren gestern schon groß bei Spielern und Fans, das konnte ich sehen und spüren. Am Sonntag geht's aber nach Stuttgart, ein Team, das noch gegen den Abstieg kämpft, dann Donnerstag zu Hause gegen Gummersbach und am letzten Spieltag bei den Rhein-Neckar-Löwen in Mannheim. Alles machbar und trotzdem schwierige Aufgaben, weil du dir eben keine Niederlage erlauben darfst. Spielen die Füchse allerdings so wie gestern, dann sind sie auf dem Weg zum ersten Meistertitel in meinen Augen nicht mehr aufzuhalten.
Also bitte, bitte konzentriert bleiben, sagt rbb-Sportreporter Jakob Rüger. 3 Spiele noch bis zum ersehnten Meistertitel. Die Füchse Berlin haben gestern das Topspiel gegen Melsungen mit 37-29 gewonnen.
Werbung.
Im vergangenen Jahr war Amazon der weltweit größte Abnehmer von erneuerbarer Energie. Und das heißt, dass immer mehr unserer Energie aus Windparks wie diesem stammt. Leute, wollten wir das eigentlich nicht in einem Solarpark aufnehmen? Um mehr zu erfahren, besuche aboutamazon.de/nachhaltigkeit.
Das hier ist ein Dankeschön an alle, die bei ihrer Küche nur mit dem Besten zufrieden sind. An alle, die preisbewusst sind, aber auch Wert auf besten Service legen. Und an alle, die immer noch jeden Morgen eine Gänsehaut bekommen, wenn sie ihren ersten Kaffee in ihrer Küche von Küchen Aktuell genießen. Küchen Aktuell, Deutschlands Marktführer in Sachen Küchen. Vereinbare heute noch deinen Beratungswunschtermin, egal ob online bei dir zu Hause oder in einem unserer 17 Fachmärkte. Küchen Aktuell.
Und da sind wir schon wieder beim Wetter in Brandenburg und Berlin. 13 bis 15 Grad in Berlin, 13 Grad heute Morgen Frankfurt oder Cottbus 14 Grad. Es hat heute Nacht ein bisschen geregnet und es kann auch heute Morgen noch ein bisschen regnen, aber der Regen zieht ab, dann eher trocken, es kann sogar die Sonne rauskommen und es werden bis zu 26 Grad maximal. Der Wind weht stark böig aus Westen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Es ist Brückentag. Es ist ruhig. Werner Schoninger, oder?
Vor allem auf den Brandenburger Fernstraßen, da liegen uns derzeit noch keine Meldungen über größere Störungen vor. Wir wünschen Ihnen natürlich, dass es so bleibt. Stadtverkehr Berlin. In Müggelheim ist die Straße Alt-Müggelheim im Bereich des Dorfangers wegen einer Veranstaltung bis Sonntagabend in beiden Richtungen gesperrt. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskow-Allee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Kraftfahrzeuge gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich inzwischen wieder passieren. Prenzlauer Berg auf der Schönhauser Allee ist zwischen Gaudi- und Gneiststraße bis Mitte Juli für beide Richtungen nur eine Spur abwechselnd frei. Die Spandauer Straße in Mitte ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackescher Markt wegen Bauarbeiten gesperrt. In der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei. Und zur S-Bahn bis Sonntag Betriebsschluss sind unterbrochen die S1 zwischen Botanischem Garten und Schöneberg und die S7 zwischen Wannsee und Potsdam Hauptbahnhof. Stattdessen fahren Busse. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
Es wird 7.20 Uhr am Morgen. Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Sabine Dahl im Studio.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Wir erinnern uns noch, US-Präsident Donald Trump mit seiner Zolltabelle im Garten des Weißen Hauses, da hat er sorgsam auflisten lassen, welcher Staat, welcher Handelspartner in Zukunft wie viel Einfuhrzölle in die USA zahlen soll. Und dann hat er gesagt, jetzt ist Zahltag. Nein, so einfach ist das nicht. Werner Schoninger mit den Nachrichten.
In den USA gibt es im Streit über die Sonderzölle der Regierung ein juristisches Hin und Her. Sie dürfen vorerst doch erhoben werden, wie ein Berufungsgericht in Washington geurteilt hat. Es setzte damit ein anderes Urteil außer Kraft, mit dem ein Großteil der Zollpläne von US-Präsident Trump für rechtswidrig erklärt wurde. Die Regierung hatte dagegen Berufung eingelegt und bekam vorerst Recht. Jetzt hat die US-Regierung 10 Tage Zeit, ihre Sicht darzulegen. Präsident Trump beruft sich auf ein Notstandsgesetz aus dem Jahr 1977. Das für internationalen Handel zuständige Gericht hält für Entscheidungen zur Zollpolitik, aber den US-Kongress für zuständig. Wann endgültig entschieden wird, ist unklar. Die israelische Armee hat die Zivilbevölkerung im Norden des Gazastreifens aufgerufen, mehrere Gebiete sofort zu verlassen. Sie seien jetzt gefährliche Kampfzonen, schrieb ein Militärsprecher. Die Menschen sollten sich in Richtung Westen begeben. Währenddessen versuchen die USA weiter, eine Waffenruhe zu vermitteln. Nach Angaben aus Washington hat Israel einem neuen Vorschlag schon zugestimmt. Die Terrororganisation Hamas teilte mit, er werde noch diskutiert. Laut israelischen Medienberichten sieht der Plan eine 60-tägige Feuerpause vor. Binnen einer Woche sollen 10 lebende israelische Geiseln freigelassen und die Leichen mehrerer Verschleppter freigegeben werden. Im Gegenzug sollen mehr als 1.000 palästinensische Häftlinge freikommen. Nach dem Abbruch eines Gletschers im Schweizer Kanton Wallis wird weiter eine Flutwelle befürchtet. Fels und Eismassen haben das Wasser im Fluss Lonza zu einem meterhohen See angestaut. Die Behörden rechnen damit, dass er heute überläuft. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass weiteres Geröll abrutscht. Mehrere Gemeinden wurden evakuiert. Am Mittwoch war im Lötschental der Großteil eines Gletschers abgebrochen. Ein Dorf wurde komplett zerstört. Die Klimaschutzgruppe Neue Generation beginnt heute mit einer Protestwoche. Die Nachfolgerin der Gruppe Letzte Generation will mit verschiedenen, nach eigenen Angaben gewaltfreien Aktionen für eine andere Umweltpolitik kämpfen. Anke Michel, RBB 24.
Geplant sind ein sogenanntes Parlament der Menschen im Regierungsviertel und Demonstrationen am Axel-Springer-Hochhaus. Dabei ist die Rede von einer zentralen Widerstandswelle. Die Aktionen sollen bis zum 7. Juni gehen. Wie groß die Beteiligung tatsächlich wird, ist unklar. Mit Sitzblockaden auf Straßen hatte die Letzte Generation für Schlagzeilen gesorgt. Dann bröckelte der Widerstand. Unter dem neuen Namen starten die Klimaschützer nun einen weiteren Versuch.
In Portugal bleibt Regierungschef Montenegro im Amt. Der konservative Politiker wurde von Staatsoberhaupt de Sousa wieder zum Ministerpräsidenten ernannt. Vor 1,5 Wochen hatte sein Bündnis Demokratische Allianz die vorgezogene Parlamentswahl klar gewonnen, die absolute Mehrheit aber erneut verpasst. Montenegro wird weiter mit einer Minderheitsregierung auskommen müssen. Es war die 3. vorgezogene Wahl seit 2022. Die jüngste war nötig geworden, weil Montenegro im März eine von ihm selbst gestellte Vertrauensfrage verloren hatte. Seitdem hat Portugal nur eine geschäftsführende Regierung mit beschränkten Befugnissen. Der Mann, der mit seinem Auto bei der Meisterfeier des FC Liverpool in die Menschenmenge gefahren ist, muss heute vor Gericht erscheinen. Bei dem Vorfall am Montag sind 79 Menschen verletzt worden, 7 sind noch immer im Krankenhaus. Dem 53 Jahre alten Fahrer werden mehrere Vergehen zur Last gelegt. Aus London Valerie Krall.
In insgesamt 7 Punkten hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen ihn erhoben. Unter anderem wegen vorsätzlicher schwerer Körperverletzung und gefährlichen Fahrens. Ob Doyle unter Drogen stand, wie noch am Mittwoch vermutet wurde, hatte die Polizei in einer Pressekonferenz am Donnerstag allerdings nicht bestätigt. Doyle war zunächst wegen des Verdachts auf versuchten Mord festgenommen worden. In den Anklagepunkten aber taucht das nicht mehr auf. Die Ermittler würden zurzeit eine große Menge an Videomaterial von Überwachungskameras, Dashboardkameras und anderen Quellen auswerten, sagte die stellvertretende Polizeipräsidentin.
In der Handball-Bundesliga kommen die Füchse Berlin ihrem ersten Meistertitel näher. Sie haben das Spitzenspiel gegen den bisher punktgleichen Titelkonkurrenten Melsungen mit 37-29 gewonnen. Damit haben sich die Berliner in der Tabelle wieder auf Platz 1 geschoben vor Magdeburg. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute erst viele Wolken mit etwas Regen oder einzelnen Schauern, später von Südwesten her freundlicher, maximal 22 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Spandau Eiskeller 15 und in Buch 14 Grad, in Wittstock-Dosse 15 und in Lübben 13 Grad. Morgen ein Wechsel aus Sonne und lockeren Wolken, vereinzelt ein paar Schauer oder Gewitter, 24 bis 28 Grad. Die Zeit 7.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Sabine Dahl im Studio, guten Morgen. Ich will mithelfen, dass aus den vielen Sorgen nicht noch mehr Ängste werden und aus Ängsten keine weitere Spaltung. Das sind die Worte des neuen Innenministers Brandenburgs. Der parteilose René Wilke legt ja wirklich einen Kaltstart hin. Vom Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt-Oder zum Innenminister seit einer Woche im Amt. Und jetzt habe ich ihn am Telefon. Guten Morgen, Herr Wilke.
Schönen guten Morgen, hallo.
Was meinen Sie? Welche Sorgen haben die Leute? Welche Ängste sollen sie nicht bekommen?
Naja, aus meiner bisherigen Arbeit weiß ich, dass die Menschen zutiefst verunsichert sind. Diese Welt, in der wir jetzt leben, ist schnelllebiger, sie ist komplexer. Man hat jeden Tag den Eindruck, es passiert irgendetwas und irgendwer macht Dinge, zum Beispiel Personen, wie sie jetzt gerade hier auch in Nachrichten liefen. Und diese Dinge beeinflussen das Leben von uns allen und wir sind dem irgendwie auch ausgesetzt. Und das hat ja was mit einem Gefühl von Kontrollverlust zu tun. Und ich glaube, das verunsichert die Menschen sehr und dass das mit dazu beiträgt, dass es Sorgen und Ängste gibt. Und das ist für eine Gesellschaft natürlich etwas, ja, was uns zerreißen kann.
Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Sie haben das gerade bezogen auf die Politik des US-Präsidenten. Was heißt denn das auf die Migrationspolitik in Brandenburg bezogen? Sie haben oder bitte gerne erstmal Ihre Antwort.
Ja, genau, also es ist so, dass in meinem Ressort ja jetzt das Thema Sicherheit liegt, also Polizei, das Thema Verfassungsschutz, das Thema Katastrophenschutz und Brandschutz, Migration, Integration, Kommunales, also auch wie treten wir den Kommunen zur Seite bei ihren Aufgaben, viele Aufsichtsfunktionen. Und ich glaube schon, dass man, wenn man all diese Themenfelder durchdekliniert, wir einen Beitrag dazu leisten können, Dinge sehr ernst zu nehmen und auch ernst anzusprechen und auszusprechen, aber nicht alarmistisch zu sein, nicht jetzt auch wegen irgendwelchen Schlagzeilen Stimmungen irgendwie weiter anzuheizen, sondern in einer großen Ernsthaftigkeit, aber auch in einer Ruhe und Besonnenheit die Dinge zu ordnen und zu klären und dann am Ende dafür zu sorgen, dass die Leute sehen, das ist alles irgendwie dann doch, so schwierig die Weltlage ist, die haben das im Griff, die lösen die Probleme Stück für Stück und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Fundament für ein Sicherheitsgefühl in verschiedenen Dimensionen.
Sie haben ja angekündigt, als erstes, Sie wollen das Rückführungszentrum in Eisenhüttenstadt überprüfen. Also diese Einrichtung ist ja, sorgt dafür, dass in sichere Drittstaaten abgelehnte Asylbewerber wieder abgeschoben werden können. Warum wollen Sie das Rückführungszentrum überprüfen?
Das ist ein bisschen missverständlich, weil es gibt ja Rückführungsstrukturen, die wir gerade aufbauen und auch weiter aufbauen werden. Wir ordnen ja die ganzen Strukturen neu zwischen Erstaufnahmeeinrichtung, einer Übergangseinrichtung, Ausreiseeinrichtung und Abschiebehafteinrichtung ist ebenfalls Ziel. Also das ist nicht der Punkt, dass ich nicht auch der Auffassung bin, dass Menschen, die ihr Bleiberecht nie hatten oder verwirkt haben, das Land verlassen müssen, war schon immer meine Position. Das Dublin-Zentrum, was aber aufgebaut wurde, kommt ein bisschen aus einer anderen Zeit, nämlich vor der Verschärfung der Grenzkontrollen. Das hat eigentlich den Sinn, dass Personen, die schon mal in einem EU-Land registriert wurden, in dem Falle in Polen, nach Polen zurückgeführt werden. Mit den verstärkten Grenzkontrollen, jetzt ist aber so, dass genau diese Personengruppe gar nicht erst ins Land rein kann, weil schon bei der Bundespolizei klar wird, ey, Treffer in der Datei, du bist in Polen registriert, Dublin-Regeln gelten, du darfst, also brauchst gar nicht rein, darfst gar nicht rein, du hast dort in Polen deinen Anspruch. Und jetzt haben wir da eine Struktur, die zu der Zeit, als sie erdacht wurde, durchaus ihren Sinn hatte und jetzt in ihrer Sinnhaftigkeit überprüft werden muss. Nicht, weil weniger Rückführungen gemacht werden sollten, sondern weil diese Art der Rückführung auf einem anderen Weg jetzt schon passieren durfte.
Also das heißt, also zum einen ist das aber auch eine ganz schöne Geldverschwendung, ne? Das Ding ist ja erst im März in Betrieb gegangen.
So, und darum geht es mir. Bisher ist noch nicht so viel Geld dahin geflossen. Das ist ja wirklich sehr kurzzeitig aufgebaut. Aber jetzt stehen ein paar Entscheidungen zum infrastrukturellen Ausbau dort an. Die kosten wirklich Geld. Und das habe ich mir angeschaut und gesagt, na Moment mal, bevor jetzt da irgendwie weiteres Geld in diese Struktur ausgegeben wird, die vielleicht nicht mehr sinnhaft ist, gucken wir doch, wo wir das Geld woanders hinbringen. Zum Beispiel, um die anderen Strukturen, die ich gerade genannt habe, zügiger an den Start zu bekommen, weil die werden weiterhin gebraucht und auch zügig gebraucht.
Also heißt das, dass Sie die Migrationspolitik der neuen Bundesregierung begrüßen, Grenzkontrollen bleiben, Familiennachzug wird ausgesetzt, dann rechnen Sie damit, dass auch weniger Migranten nach Deutschland, nach Brandenburg kommen?
Die Zahlen gehen ja jetzt schon stark nach unten. In den letzten Wochen und Monaten sieht man das ganz deutlich. Und ja, sowohl dieses generelle Zeichen, was von Deutschland jetzt ausgeht, hat eine Wirkung, als auch die konkreten Maßnahmen haben eine Wirkung. Und ich will und werde jemand sein, der bei den Menschen, die in unserem Land sind und die herkommen und einen Anspruch darauf haben oder hier in unserem Land einen wichtigen Beitrag leisten. Und das sind sehr viele. Ich kenne das auch aus meiner Stadt, wie viele mittlerweile unverzichtbar sind, wie viele es zusammenbrechen würde ohne diese Menschen. Den will ich ganz klar sagen, ihr seid hier nicht nur willkommen, sondern wir brauchen euch und wir wollen euch. Aber all denjenigen, die eben keinen Anspruch darauf haben, diejenigen, die ihn vielleicht sogar verwirkt haben oder am schlimmsten dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft gefährdet wird und unser Zusammenleben gefährdet wird, diejenigen, da bin ich, war ich immer der Auffassung, da müssen wir alle Instrumente in Ansatz bringen und noch weitere gerne entwickeln.
Da kann ich aber ganz konkret nachfragen, denn Sie haben ja aus Eisenhüttenstadt mitgeteilt bekommen, dass 25 Personen sich der Rückführung entzogen haben, also untergetaucht sind. Was unternehmen Sie, um diese Menschen wiederzufinden?
Das ist eben Teil der Unzulänglichkeit, sagen wir, dieses Dublin-Zentrums, deswegen ich es ja auch in Frage stelle. Es ist keine Hafteinrichtung oder so, sondern die Menschen sind dort, werden untergebracht, aber sie sind nicht, das geben die Gesetze auch nicht her, sie sind nicht eingesperrt, sie können sich frei bewegen. Ein Untertauchen ist trotzdem illegaler Akt, weil die einen gewissen Status haben und dann quasi ihr Verfahren verlassen. Das heißt, sie können in Deutschland, wenn sie nichts mehr tun, wenn sie aufgegriffen werden, dann haben sie da quasi eine Art von Straftat begangen.
Ja.
Und so, das ist also nicht zu empfehlen, aber es ist Teil des Problems dieser Struktur. Ich sage heute noch nicht, es wird abgeschafft, aber ich sage, bei all diesen Dingen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, nach Ihrer Frage, merkt man ja, ein Fragezeichen dran machen sollte man schon. Und das gucken wir uns gerade an. Und entweder es wird nicht mehr weitergeführt und das Geld fließt in sinnvollere Dinge, oder wir merken, wenn man es so und so strickt, kann man es sinnvoll weiterführen und dann machen wir es auch.
Okay, ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch am frühen Morgen.
Sehr gerne.
René Wilke war das. Es ist der neue Innenminister des Landes Brandenburg, parteilose Innenminister im Inforadio-Interview. Gleich ist es 8:02. Die Menschen in der Schweiz schauen gerade mit großer Sorge auf das Kanton Wallis. Vorgestern hat ein Erdrutsch von einem Gletscher das Dorf Blatten verschüttet und die Gefahr ist noch nicht vorbei. Jetzt drohen Überschwemmungen. Wie es gerade im Lötschental aussieht, das beschreibt Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondl.
Apokalyptisch sieht es da aus. Das Dorf Blatten ist komplett aus der Landschaft verschwunden, kann man sagen. Auf Drohnenbildern sieht man wirklich nur ganz vereinzelt noch ein paar Dächer. Nicht mal der Kirchturm ist noch zu sehen. Also alles ist komplett zerstört und zugeschüttet von den gut 3 Millionen Kubikmetern Geröll und Eis, die da am Mittwochnachmittag auf einen Schlag ins Tal gedonnert sind. Und das ganze Gelände ist auch immer noch sehr, sehr gefährlich. Also da darf im Moment noch keiner hin, also auch keine Katastrophenhelfer von der Armee oder sonstigen Einsatzkräfte. Die Naturgefahrenexperten haben nämlich festgestellt, dass vom Berg noch immer hunderttausende Kubikmeter Geröll runterkommen könnten. Und auch diese ganze Schutt- und Eismasse, die da jetzt dutzende Meter hoch auf einer Länge von gut 2 Kilometern in der Landschaft liegt, die ist extrem unstabil. Und eben unberechenbar, ja. Riesensorgen macht außerdem ein See, weil diese gigantischen Geröllmassen, die haben auch eine Art Staudamm in dem Fluss gebildet, der durchs Lötschental fließt, die Lonza. Da steigt der Pegelstand immer weiter an und dieser See, so hat es am Abend Christian Studer gesagt, von der Naturgefahrenbehörde im Wallis, der könnte schon am frühen Morgen überlaufen.
Ist bis jetzt noch nicht passiert, aber wenn dieser See tatsächlich überläuft, dann kann es nochmal richtig gefährlich werden, zum Beispiel für andere Gemeinden in der Gegend.
Schlimmstenfalls könnte das Wasser diesen Schuttkegel auf einen Schlag und brutal durchbrechen. Dann könnte es eine Flutwelle geben oder auch zusammen mit dem angehäuften Schutt wieder eine neue Geröll- oder Schlammlawine auslösen, die dann für die Dörfer weiter unten im Tal gefährlich würde. Die Behörden haben deshalb auch in den weiter unten liegenden Nachbarorten von Blatten eben eine Teilevakuierung angeordnet. Also Menschen, die in Flussnähe wohnen, die sind in Sicherheit gebracht worden. Aber was eben auch gesagt worden ist von den Experten, dieses Worst-Case-Szenario ist wohl ziemlich unwahrscheinlich. Der Mann von der Naturgefahrenbehörde sagt, wahrscheinlicher ist es, dass das Wasser schrittweise abläuft. Aber man ist da eben auch sehr vorsichtig geworden seit diesem enormen Gletscher- und Bergsturz. Wir haben gesehen, wie aus eher unwahrscheinlich schnell wahrscheinlich werden kann, hat ein Waliser Staatsrat bei der Medienkonferenz im Lötschental gesagt. Deshalb müsse eben immer auch mit dem Schlimmsten gerechnet werden.
Der aktuelle Stand nach dem schweren Erdrutsch im Kanton Wallis war das aus der Schweiz von Katrin Hondel. 7.35 Uhr.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Vielleicht sitzen Sie ja gerade am Frühstückstisch mit einer Tasse Kaffee vor sich oder die Thermoskanne Kaffee ist neben Ihnen im Auto in der Getränkehalterung. Kaffee ist der Muntermacher für viele Deutsche. Der Kaffeepreis dagegen schmeckt weniger. Kaffee ist so teuer geworden. Wie sieht es mit den Verbraucherpreisen insgesamt aus? Heute äußert sich das Statistische Bundesamt mit Zahlen für den Monat Mai. Und darüber kann ich jetzt mit Wirtschaftsredakteurin Lisa Splanemann sprechen. Du hast ja schon den ersten Kaffee drin, oder?
Na, den zweiten inzwischen.
Ja, ich bin auch schon so weit.
Du auch? Ja.
Ja. Lisa, jetzt erstmal zur Einordnung. Wo lag die Inflationsrate, also die Teuerungsrate in Deutschland zuletzt?
Da müssen wir uns mal ein paar Zahlen angucken, um das Ganze einordnen zu können. Also wenn wir auf den Monat April schauen, letzten Monat, da lag die Teuerungsrate bei 2,1% im Vergleich zum Vorjahresmonat, also April 2024. Wenn wir mal auf den März zurückschauen, sieht man noch eine Teuerungsrate von 2,2% und im Januar und Februar 2,3%. Wir sehen also, dass die Inflationsrate in diesem Jahr nach Zahlen vom Statistischen Bundesamt bislang leicht rückläufig ist.
Warum geht die Inflation zurück?
Die Statistiker führen das auf die Energiepreise zurück. Die sind zurückgegangen und zwar so, dass das Folgen eben für die Inflation insgesamt hat. Also sehen wir zum Beispiel bei den Spritpreisen. Laut ADAC vorgestern sind Benzin- und Dieselpreis auf Talfahrt. Und das liegt wiederum am gesunkenen Rohölpreis. Da ist mehr auf dem Markt verfügbar bei voraussichtlich weniger Nachfrage. Und das drückt auf die Preise und hat schließlich dann auch positive Effekte auf unsere Inflationsentwicklung insgesamt.
Und warum ist es wichtig, sich anzugucken, wie sich die Inflation entwickelt?
Das ist natürlich erstmal für jeden Verbraucher, für jede Verbraucherin relevant, wenn es eben um die Verbraucherpreise geht. Denn die Preisentwicklung ist dann auch das, was man am Ende auf dem Kassenbon sieht, wenn man aus dem Supermarkt rausgeht. Die Inflationsentwicklung ist aber auch für die deutsche Wirtschaft insgesamt wesentlich. Wenn Energie etwa billiger wird, dann heißt das, dass Kosten gespart werden können an der Stelle, dass da vielleicht auch mehr produziert wird und dass dann an anderer Stelle mehr investiert werden kann, weil dann eben mehr Geld wieder vorhanden ist. Und das heißt, wenn dann unter anderem in Forschung, in Entwicklung, in mehr Produktion Geld gesteckt wird, dann kurbelt das die Wirtschaft insgesamt an. Was man jetzt aber an der Stelle auch sagen muss, das klingt jetzt erstmal alles sehr positiv, allerdings ist unklar, was die US-Zölle mit den Preisen machen, also ob Produkte etwa teurer werden. Auch das ist zum Beispiel jetzt denkbar.
Ja, jetzt aber nicht dieses Thema anrühren. Lass uns noch schnell auf den Kaffee gucken. Ich habe ja gesagt, Kaffee ist so wahnsinnig teuer geworden. Warum eigentlich?
Also Experten sehen die Ursache vor allem in den Wetterbedingungen. Die waren schlecht und das ist dann entsprechend negativ für die Ernte. Da hat sich dann jetzt eine auffällige Preisentwicklung gezeigt, laut den Statistikern. Im April gab es da ein Plus, eine Veränderung von 11,6%, also durchaus beachtlich die Zahl. Ähnliches sehen wir übrigens auch schon seit einiger Zeit beim Kakao. Also auch da lohnt sich auf preisliche Sicht der Umstieg vielleicht eher weniger.
Lisa Splanemann war das über die Kaffeepreise und generell über die, wie sich die Inflation, wie sich die Teuerungsrate in Deutschland entwickelt. Ich kann Ihnen sagen, wie das Wetter sich heute entwickelt. Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Berlin meldet so 13 bis 15 Grad und in Brandenburg ist es ganz ähnlich. Frankfurt oder 13 Grad und Cottbus 14 Grad. Der Regen zieht langsam Richtung Osten ab und dann mal Sonne, mal Wolken. Und es werden bis zu 26 Grad. Der Wind weht stark böig aus Westen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Richtige Meldung aus Brandenburg, Werner Schoninger.
Genau, hier ist die Feuerwehr im Einsatz und zwar in Treuenbrietzen. Deswegen ist die Großstraße in beiden Richtungen gesperrt. die B2 in Treuenbrietzen. Stadtverkehr Berlin. In Müggelheim ist die Straße Alt-Müggelheim im Bereich des Dorfangers wegen einer Veranstaltung bis Sonntagabend in beiden Richtungen gesperrt. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskow-Allee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Kraftfahrzeuge gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich inzwischen wieder passieren. Und Prenzlauer Berg auf der Schönhauser Allee ist zwischen Gaudi- und Gneiststraße bis Mitte Juli für beide Richtungen nur eine Spur abwechselnd frei. Den Livestream im RBB24 Inforadio gibt es auch auf Zuruf über Ihren Smartspeaker.
7.40 Uhr war das. Guten Morgen.
RBB24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Sabine Dahl im Studio. Was für ein Zirkus um die Zölle made in USA. Gestern großes Klingeling an der New Yorker Börse. Die Börsenmakler freuen sich, die Aktienkurse steigen, denn ein Gericht hat die Handelszölle gestoppt. Heute Morgen Rolle rückwärts, sie gelten wieder. Werner Schoninger hat die Nachrichten.
In den USA gibt es ein juristisches Hin und Her um die Zollpolitik der Trump-Regierung. Ein Berufungsgericht in Washington hat die angeordnete Blockade fast aller Importzölle vorerst aufgehoben. Das Gericht prüfe nun erst einmal den Fall, hieß es in einer Verfügung. Es forderte die Regierung auf, ihre Position binnen 10 Tagen darzulegen. Zuvor hatte ein Bundesgericht fast alle von Trump verhängten Zollaufschläge für rechtswidrig erklärt. Trump hatte sich auf ein Notstandsgesetz berufen. Das Gericht erklärte, solche Entscheidungen zur Zollpolitik könnten nur vom Kongress getroffen werden. Der Fall könnte letztlich vor dem obersten US-Gericht landen, dem Supreme Court. Die USA haben einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen vorgelegt. Nach Angaben aus Washington hat Israel schon zugestimmt. Die Terrororganisation Hamas teilte mit, der Vorschlag werde noch diskutiert. Laut israelischen Medienberichten sieht der Plan eine 60-tägige Feuerpause vor. Binnen einer Woche sollen 10 lebende israelische Geiseln freigelassen und die Leichen mehrerer Verschleppter freigegeben werden. Im Gegenzug sollen mehr als 1000 palästinensische Häftlinge freikommen. Währenddessen hat die israelische Armee die Zivilbevölkerung im Norden des Gazastreifens aufgerufen, mehrere Gebiete sofort zu verlassen. Man werde die Offensive dort ausweiten, hieß es. Nach dem Abbruch eines Gletschers im Schweizer Kanton Wallis wird weiter eine Flutwelle befürchtet. Fels- und Eismassen haben das Wasser im Fluss Lonza zu einem meterhohen See angestaut. Die Behörden rechnen damit, dass er heute überläuft. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass weiteres Geröll abrutscht. Mehrere Gemeinden wurden evakuiert. Am Mittwoch war im Lötschental der Großteil eines Gletschers abgebrochen. Ein Dorf wurde komplett zerstört. In Berlin wird das 200-jährige Bestehen der Museumsinsel gefeiert. Zum Jubiläum lädt die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ab heute zu einem 3-tägigen großen Fest ein. Tatjana Brasching, RBB 24.
Auf der ganzen Museumsinsel wird bis Sonntag gefeiert. Es gibt Sonderführungen in den Museen, Workshops und Mitmachaktionen bis in den Abend hinein. Im Kolonnadenhof findet außerdem ein Bühnenprogramm statt, gestaltet vom Deutschen Theater, der Volksbühne, dem Berliner Ensemble, der Staatsoper und der Komischen Oper. Zum Jubiläum haben Besucher mit dem regulären Tagesticket Zugang zu allen 6 Museen. Hiermit kommt man ins Alte Museum, ins Neue Museum, die Alte Nationalgalerie, das Bode-Museum, das Pergamon-Museum, das Panorama und die James-Simon-Galerie. Der Außenbereich ist für alle frei zugänglich.
Bei der Charité-Tochter CFM in Berlin wird ab heute wieder gestreikt. Das hat die Gewerkschaft Verdi mitgeteilt. Sie begründet das mit den stockenden Verhandlungen mit der Geschäftsführung von CFM. Es liege immer noch kein konkretes Angebot vor. Am vergangenen Samstag hatte Verdi den wochenlangen Streik ausgesetzt, um neue Verhandlungen zu ermöglichen. Zuletzt ging es um einen Stufenplan, um die Bezahlung der CFM-Beschäftigten an die der Charité-Belegschaft anzunähern. Die rund 3.500 Mitarbeiter der Charité-Tochter sind unter anderem für Medizintechnik, Krankentransport und Reinigung zuständig. 8 Jahre nach dem rätselhaften Verschwinden seiner Frau in Italien ist ein Mann aus Eberswalde vom Vorwurf des Mordes freigesprochen worden. Der 52-Jährige wurde in erster Instanz im vergangenen Jahr noch zu 26 Jahren Gefängnis verurteilt. Ein Berufungsgericht in Rom hat das jetzt aufgehoben. Florian Ludwig, RBB 24.
Der Fall hatte 2017 für Schlagzeilen gesorgt. Der Mann ging damals im Februar mit seiner chinesischen Frau und den beiden Kindern an Bord des Kreuzfahrtschiffs MSC Magnificent. Pacifica. Als das Schiff nach 10 Tagen wieder anlegte, war die Frau jedoch nicht mehr an Bord. Der Mann wurde daraufhin am Flughafen in Rom festgenommen. Der Verdacht, er habe seine Frau umgebracht und über Bord geworfen. Dagegen lautete seine Darstellung, dass die Chinesin bei einem Stopp in Griechenland von Bord gegangen sei. Dies habe sie auf früheren Reisen auch immer gemacht. Seither gibt es von der Frau keine Spur. Eine Leiche wurde bis heute nicht gefunden.
In der Handball-Bundesliga kommen die Füchse Berlin ihrem ersten Meistertitel näher. Sie haben das Spitzenspiel gegen den bisher punktgleichen Titelkonkurrenten Melsungen mit 37:29 gewonnen. Damit haben sich die Berliner in der Tabelle wieder auf Platz 1 geschoben vor Magdeburg. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, heute erst viele Wolken mit etwas Regen oder einzelnen Schauern, später von Südwesten her freundlicher, maximal 22 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Tempelhof 15 und in Friedrichshagen 14 Grad, in Lenzen-Elbe 16 und in Frankfurt-Oder 13 Grad. Morgen ein Wechsel aus Sonne und lockeren Wolken, vereinzelt ein paar Schauer oder Gewitter, 24 bis 28 Grad. Die Zeit 7.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Und ich bin Sabine Dahl. Schönen guten Morgen. Der Hausarzt als Lotse. Mit dem Primärarztsystem will die neue Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen von der CDU mehr Effizienz ins Gesundheitswesen bringen. Wie geht das? Ein Patient mit unklaren Beschwerden geht zuerst zum Hausarzt bzw. zur Hausärztin. Wenn sie nicht helfen kann, überweist sie zum Facharzt. Ausgenommen von dieser Regelung sollen Zahnärzte, Augenärzte und Gynäkologen sein. Das Thema wird gerade kontrovers auf dem Deutschen Ärztetag diskutiert, auch von Sandra Blumenthal. Sie ist nämlich auch Hausärztin. Sie hat eine Praxis in Berlin-Wilmersdorf, sitzt im Vorstand des Hausärzteverbandes Berlin-Brandenburg und ist jetzt am Telefon. Guten Morgen, Frau Blumenthal.
Guten Morgen, Frau Dahl.
Die Hausärztin als Lotsin. Haben Sie nicht schon genug zu tun?
Naja, ich bin ja schon Lotsin. Also ich verstehe mich schon als Lotsin im Gesundheitssystem. Ich habe viele Patientinnen und Patienten, die ich schon begleite in der ambulanten Versorgung und dann auch teilweise in die stationäre Versorgung hinein. Es gibt ja Zahlen vom Zentralinstitut der Kassenärztlichen Vereinigung. Was würde denn auf uns zukommen, wenn das verpflichtend werden würde? Und wir gehen von 380 Behandlungsfällen zusätzlich pro Praxis pro Jahr aus. Es wären 2 zusätzliche Behandlungsfälle pro Jahr pro Praxis. Ich glaube, das können die kleineren Praxen ganz gut wegstecken. Und ich glaube, ehrlich gesagt, bei den größeren fällt es gar nicht so sehr auf. Und mein Punkt ist eben immer, dass wenn ich tatsächlich erste Ansprechpartnerin wäre, dass in vielen Bereichen das für mich sogar einfacher wäre, ehrlich gesagt. Ich erzähle mal gerne den Beratungsanlass Schwindel, gerade von jungen Patientinnen, die das natürlich massiv verunsichert, so ein Dreh-, Schwangschwindel. Dann haben die sich in Berlin schon selbstständig mal einen Kardiologen gesucht oder eine Neurologin und kommen, niemand hat was gefunden und dann kommen die zu mir. Sie sagen, niemand hat was gefunden, aber ich bin krank, mir geht's nicht gut, es dreht sich alles. Und dann stellen wir bei einer Blutentnahme fest, da gibt's einen Eisenmangel und wenn ich untersuche, dann gibt's da auch eine Blockade in der Halswirbelsäule. Da kann man Physiotherapie verordnen und der Patientin geht es schnell besser. Und natürlich bedeutet aber diese Nachbesprechung dieser 2 gebietsärztlichen Termine, die kostet mich Zeit. Es sind natürlich 2 Termine, die nicht notwendig gewesen wären. Und es wäre, glaube ich, auch für mich und die Patientin einfach schön gewesen, dass wir uns treffen und das gleich regeln.
Das verstehe ich. Aber wenn alle Patienten als erstes zu Ihnen kommen, dann bedeutet das doch mehr Arbeit. Also dann müssen sich doch alle Patienten auf noch längere Wartezeiten einstellen, oder nicht?
Nee, eigentlich nicht. Also ich glaube, dass wir die Prozesse in den Praxen umstellen können. Ich glaube schon, dass sich was ändern muss. Aktuell hat unser System ja einen sehr starken Quartalsbezug. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel eine einfache Schilddrüsenerkrankung haben, müssen Sie trotzdem jedes Quartal zu mir in die Praxis kommen, um sich ein Folgerezept abzuholen. Das ist natürlich Quatsch. Sowas muss weg. Ich glaube, wir müssen uns ganz genau angucken, was machen wir denn in den hausärztlichen Praxen, was sinnvoll ist. Ich glaube, dass wir Wartezeiten verkürzen können, denn denken Sie an das Beispiel der jungen Patientin, die ich gerade hatte. Die hat ja 2 Termine gehabt, die jemand anders gut hätte gebrauchen können. Das ist eine junge, digital affine Patientin, die findet sich super schnell zurecht im Netz, kann sich schnell Termine buchen. Und eine ältere Patientin mit einer Polyneuropathie, die niemanden hat, der für sie in 15 neurologischen Praxen anruft, die bekommt keinen Termin. Also ich glaube, es geht gar nicht darum, Wartezeiten zu verlängern, sondern einfach Termine bei Gebietsärzten für alle zu ermöglichen. Und das ist ja die Idee.
Wenn das so zielgerichtet funktioniert, dann finde ich das super. Ich bleibe aber nochmal dabei, welchen Gewinn hat der Patient? Und ich bin eine Patientin wie sehr viele, die schon gefühlt Wochen, wenn nicht sogar Monate ihres Lebens im Wartezimmer verbracht hat. Der Patient sitzt erst beim Hausarzt stundenlang im Wartezimmer, ist 5 Minuten im Sprechzimmer, bekommt die Überweisung und sitzt dann stundenlang beim Facharzt im Wartezimmer. Im Moment wartet er nur einmal, wenn er direkt zum Facharzt geht. Denn es gibt ja auch Dinge, meinetwegen auch orthopädische, wo du weißt, die Frau Blumenthal ist super nett, aber ich weiß, der Orthopäde kann mir helfen.
Na, da müsste man zum ersten Mal gucken, was ist denn das, was nur der Orthopäde regeln kann. Und ich glaube, wir müssen, wie gesagt, die Praxen auch umstrukturieren. Es geht ja wirklich nicht nur um Überweisung, sondern es geht darum, dass wir uns das angucken, was können wir in den hausärztlichen Praxen schon machen. Wir wissen, 80-90% aller Beratungsanliegen können wir in hausärztlichen Praxen erledigen, fallabschließend. Das ist natürlich individuell immer anders. Ne? Jeder glaubt dann, ich muss, aber das kann jetzt nur der Orthopäde machen. Und oft ist ganz viel Überraschung im Wartezimmer, wenn gesagt wird, na, die Physiotherapie kann ich Ihnen auch aufschreiben. Ach so, natürlich kann ich auch meine Bildgebung initiieren. Und natürlich geht es auch darum, dass wir gucken müssen, wie können wir Prozesse so verschlanken, dass eben nicht stundenlang in Wartezimmern gewartet wird. Ich habe bei mir in der Praxis schon den Ansatz, dass sie eben nicht stundenlang im Wartezimmer sind, sondern dass das schneller geht. Und da geht es, glaube ich, auch darum, dass wir so ein bisschen von diesem noch ein patriarchalen, das kann nur der Arzt erledigen, weg müssen, dass die MFAs auch mehr Kompetenzen bekommen. Weil dann müssen sie nicht lange im Wartezimmer rumsitzen, sondern gibt es einfach Dinge, die diese qualifizierten Frauen, die wir in den Praxen haben, die auch mal gut bezahlt werden müssen, damit dieser Beruf attraktiv bleibt, dass das schon vorne am Tresen erledigt werden kann. Ich glaube, wir müssen über digitale Tools sprechen, dass sie eben nicht stundenlang in einer Telefonhotline liegen, sondern dass das digital erledigt werden kann. Ich glaube, es muss sich ganz viel ändern.
Es muss sich ganz viel ändern.
Ja, genau.
Das verstehe ich. Ganz kurz noch zusammengefasst, Frau Blumenthal, was können Sie sich denn vorstellen, wie schnell kann das kommen?
Also ich glaube, man sollte jetzt auch nichts überstürzen. Ich bin ja in der hausärztlichen Praxis. Ich habe ziemlich viele überstürzte Projekte jetzt auch schon mitgemacht in meiner kurzen Phase der Niederlassung. Wir haben ja schon ein freiwilliges Primärarztsystem. Das ist die hausarztzentrierte Versorgung. In Bayern und Baden-Württemberg ist die sehr viel stärker als hier in Berlin. Und ich glaube, erstmal geht es darum, das auszubauen und das für Patientinnen und Patienten auch erstmal attraktiv zu machen, dass die Patientinnen und Patienten sehen, ne? Okay. Ich merke bei Ihnen gewisse Vorbehalte, aber wenn Sie das mal erlebt haben, dann sagen Sie vielleicht danach, Mensch, das finde ich gut, das können wir doch weiter so machen. Und ich glaube, die Erfahrung, die wir da gesammelt haben, die sollten dann wirklich irgendwann für alle geben. Aber das ist nichts, was man von heute auf morgen macht, weil ich glaube, von heute auf morgen wäre ein reines Überweisungssystem. Und da sind, glaube ich, genau wie Sie gesagt haben, am Ende alle nur frustriert.
Ja. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Danke sehr.
Dankeschön, Frau Dahl.
Sandra Blumenthal, einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Die Hausärztin Sandra Blumenthal war das und wir haben über das Primärarztsystem gesprochen. Es ist jetzt 8:08 am Freitagmorgen. Erst nein, dann ja, dann doch wieder nein. In den USA geht's hin und her bei diesen Sonderzöllen, die Präsident Donald Trump auf Importe aus anderen Ländern angeordnet hat. Ein Bundesgericht hat diese Zölle gestern für rechtswidrig erklärt. Ein Berufungsgericht hat das kurz danach wieder aufgehoben. Und zwar warum? Das erklärt Washington-Korrespondentin Nina Barth.
Das Berufungsgericht hat keine genaue Begründung abgegeben, aber so klar ist diese Zollfrage für das Berufungsgericht eben nicht. Es will den Fall jetzt erst noch prüfen und es hat deshalb auch weitere Stellungnahmen angefordert. Bis zu einer endgültigen Entscheidung ändert sich also nichts. Die Zölle können wie geplant gelten. Und das hat wenige Stunden vorher das für internationalen Handel zuständige Gericht anders beurteilt. Für die drei Richter war nämlich klar, dass US-Präsident Donald Trump seine Befugnis überschritten hat, als er die Zölle verhängt hat. Die Richter vom Handelsgericht haben gesagt, die US-Verfassung räumt ausschließlich dem US-Kongress die Befugnis zur Regulierung des Handels mit anderen Ländern ein. Aber für das Berufungsgericht ist das eben nicht so eindeutig. Und zwar, weil Donald Trump sich auf ein Notstandsgesetz beruft, das vor ihm aber noch kein anderer Präsident im Zusammenhang mit Zöllen angewandt hat.
Für Unternehmen, die mit den USA Geschäfte machen, also auch für die Wirtschaft in Deutschland, ist das alles sehr ungünstig. Denn die Frage ist, was heißt denn das jetzt? Kommen die Zölle oder nicht?
Das ist jetzt eben noch offen. Das Berufungsgericht hat nicht entschieden, dass die Zölle grundsätzlich weiter gelten können, sondern dass sie vorerst weiter gelten können. Wann das Berufungsgericht sein endgültiges Urteil bekannt gibt, das ist noch nicht klar. Und selbst wenn dieses Gericht sagt, ja, wir sehen es so wie das Handelsgericht, wir stoppen die Zölle, dann kann der Rechtsstreit trotzdem weitergehen. Peter Navarro, das ist der Handelsbeauftragte des Weißen Hauses, der hat schon angekündigt, dass die US-Regierung notfalls auch bis vor den Supreme Court ziehen wird, das oberste Gericht in den USA. Also Stand jetzt, die Zölle sind erstmal nicht gestoppt.
Also was für ein Zirkus um diese Zölle in den USA und was macht das alles eigentlich mit der Wirtschaft in den USA? Das bespreche ich in einer Dreiviertelstunde mit unserer Wirtschaftsredakteurin dann um kurz nach 8:30 in der Inforadio Wirtschaft.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Schicke Gruber ist ein Name, der bei den meisten Menschen in Deutschland wahrscheinlich jetzt keine besondere Assoziation auslöst. Schickelgruber war der Geburtsname des Vaters von Adolf Hitler. Der hat seinen Namen später erst in den Namen Hitler ändern lassen. Das Stück des australischstämmigen Puppenspielers Neville Tranter schildert Hitlers 56. Geburtstag am 20. April 1945 im Führerbunker in Berlin. Zwei österreichische Puppenspieler gastieren damit derzeit am Deutschen Theater Berlin. Und meine Kollegin Regine Bruckmann war am Mittwoch bei der Premiere und jetzt ist sie bei mir im Studio. Guten Morgen, Regine.
Guten Morgen.
Adolf Hitler ist ja schon eine sehr spezielle historische Figur. Wie wird er in einem Puppenspiel dargestellt?
Ja, zuerst möchte ich nochmal sagen, es ist kein Gastspiel, sondern es ist dort eine Inszenierung des Deutschen Theaters. Es sind zwei österreichische Puppenspieler, die das dort machen. Das Stück ist 2003 entstanden, noch vor dem deutschen Film, in dem Bruno Ganz ja als Hitler aufgetreten ist. Und die Frage war vor 20 Jahren, wie ist Hitler denn überhaupt darstellbar? Und zu Beginn gibt es deshalb eine Diskussion auf der Bühne, wer soll diesen Hitler spielen?
Warum kann ich nicht Goebbels spielen? Ja, das ist psychologisch viel spannender und mit dem Klumpfuß undenkbar. Was? Wieso undenkbar? Ich kann alles spielen, alle. Ich bin ein Profi, ich kann alles spielen. Auch Eva Braun, wenn Sie das möchten.
Die ist schon besetzt.
Ihn? Nein, nicht ihn. Nein, 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 nein. Heil Schickelgruber. Schickelgruber? Ja. Heil Schickelgruber. Scheiße!
Ja, also Heil Schickelgruber, was wäre gewesen, wenn Hitler nicht Hitler geheißen hätte? Wir begegnen Hitler erstmal als Rolle, als Puppe und so kann man schon mal Distanz aufbauen. Anschließend passiert dann diese Verzwergung. Die Figuren sind keine Helden, sondern Karikaturen. Eva Braun möchte immer rauchen, sie flirtet mit Goebbels, der Führer ist in seinem Zimmer und liest sein Horoskop. Wenn er auftritt, hat er schlechte Laune, ein wirklich egozentrischer Irrer, der den Kontrollverlust nicht wahrhaben will. Also wie gesagt, wir schreiben den 20. April 45, Geburtstag im Führerbunker.
Da ist eine Torte. Wer hat sie gebacken? Was ist Ihr Zweck? Eine Torte für meinen Geburtstag? Ich werde 56 Jahre alt. Auf der Torte ist nur eine Kerze. Ich werde nicht ein Jahr alt. Ich werde 56 Jahre alt. Wer ist verantwortlich für diesen Scherz? Gibt es hier niemanden mehr, der noch den Zögel in der Hand hält?
Also Auszüge aus dem Stück, wie eben die Puppe Adolf Hitler sich wahnsinnig aufregt. Wer ist denn noch in dem Bunker? Also wer hält noch die Zügel in der Hand?
Da sind viele Menschen in dem Bunker, aber keiner hat die mehr die Kontrolle. Goebbels ist da zum Beispiel, seine 6 Kinder, Eva Braun, Hermann Göring kommt zu Besuch. Das sind alles Puppen übrigens. Ja, dann gibt es die zentrale Figur des Dieners Linge, der wird von dem Spieler Hapjan gespielt. Jede wollte Teil der Macht sein, aber diese Macht Hitlers zerfällt gerade. Und eine große Figur in wehenden gelben Gewändern geistert über die Bühne, das ist der Tod. Der wird hier als Entertainer mit Totenkopf, auf glitzernden Zähnen und Federboa dargestellt.
Und wie sehen die anderen Puppen aus?
Das sind ja die Originalpuppen von Neville Tranter. Das sind lebensgroße Klappmaulpuppen, wo die also immer so den Mund so auf und zu klappen wie in der Sesamstraße. Die Gesichter sind weiß, fratzenhaft, riesige, aufgerissene Augen haben sie, die so schwarz und blau umrandet sind. Und ob das ängstlich, wütend oder bedrohlich aussieht, hängt vom Spiel ab. Und das ist wirklich ganz fantastisch. Nikolaus Hapjan, der hier auch mit Neville Tranter Regie gemacht hat, und Manuela Linsheim sind beide phänomenal. Also so teilweise zu zweit spielen sie eine Puppe, teilweise verschwinden sie dahinter. Sie müssen schnell und häufig die Stimme, die Sprechweise wechseln, wie wir ja gerade gehört haben. Den Hitler ist wirklich ein Genuss.
Das ist also die Frühkritik von Regine Jetzt habe ich deinen Nachnamen vergessen. Von Regine Bruckmann. Das Stück im Deutschen Theater können Sie sich wieder angucken. Schickelgruber, Regie Neville Tranter und Nikolaus Habian. Empfohlen übrigens ab Klasse 10.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Werner Schoninger, bitte.
Mit dem Blick nach Brandenburg und zwar auf die B2 in Treuenbrietzen. Die Großstraße ist wegen eines Feuerwehreinsatzes in beiden Richtungen gesperrt. Stadtverkehr Berlin, A100 Stadtring Richtung Neukölln. Zwischen Schmargendorf und Detmolder Straße ist die rechte Spur wegen eines Schlaglochs gesperrt. Und in Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Kraftfahrzeuge gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich inzwischen wieder passieren. Und wir wünschen Ihnen, wo immer es geht, eine gute Fahrt.
Und sagen guten Morgen, 8 Uhr jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Sabine Dahl im Studio. Unsere Korrespondenten in Washington haben das schon prophezeit. Vor allem Gerichtsverfahren bestimmen die neue Regierungszeit von US-Präsident Donald Trump. Und sie haben recht. Den neuesten Dreh jetzt im Zollstreit, den hat Werner Schoninger in den Nachrichten.
In den USA gibt es ein juristisches Hin und Her um die Zollpolitik der Trump-Regierung. Ein Berufungsgericht in Washington hat die angeordnete Blockade fast aller Importzölle vorerst aufgehoben. Das Gericht prüfe nun erst einmal den Fall, hieß es in einer Verfügung. Es forderte die Regierung auf, ihre Position binnen 10 Tagen darzulegen. Zuvor hatte ein Bundesgericht fast alle von Trump verhängten Zollaufschläge für rechtswidrig erklärt. Trump hatte sich auf ein Notstandsgesetz berufen. Das Gericht erklärte, solche Entscheidungen zur Zollpolitik könnten nur vom Kongress betroffen werden. Der Fall könnte letztlich vor dem obersten US-Gericht landen, dem Supreme Court. Die USA haben einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen vorgelegt. Nach Angaben aus Washington hat Israel schon zugestimmt. Die Terrororganisation Hamas teilte mit, der Vorschlag werde noch diskutiert. Laut israelischen Medienberichten sieht der Plan eine 60-tägige Feuerpause vor. Binnen einer Woche sollen 10 lebende israelische Geiseln freigelassen und die Leichen mehrerer Verschleppter freigegeben werden. Im Gegenzug sollen mehr als 1000 palästinensische Häftlinge freikommen. Währenddessen hat die israelische Armee die Zivilbevölkerung im Norden des Gazastreifens aufgerufen, mehrere Gebiete sofort zu verlassen. Man werde die Offensive dort ausweiten, hieß es. 2 Tage nach dem Absturz eines Gletschers in der Schweiz ist die Gefahr noch nicht gebannt. Im Lötschental im Kanton Wallis staut sich durch abgestürztes Geröll das Wasser eines Flusses immer weiter. Die Behörden halten es für möglich, dass eine Flutwelle oder Gerölllawine entstehen könnte. Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondl.
Die Behörden vor Ort halten dieses Worst-Case-Szenario zwar für wenig wahrscheinlich und gehen eher davon aus, dass das Wasser schrittweise abfließen werde, so sagte es ein Experte der Walliser Naturgefahrenbehörde am Abend. Das Katastrophengebiet kann aber noch immer nicht betreten werden, da auch vom Berg weitere Felsstürze drohen. Deshalb könne derzeit wenig unternommen werden, um den Wasserabfluss etwa mit Baggern zu beeinflussen, so der Experte. Nach Informationen des Senders SRF scheine es nicht, dass sich das Wasser in der Nacht ungehindert einen Weg gesucht hat. Weitere Evakuierungen von Gemeinden unterhalb des Katastrophengebiets gab es nicht.
Brandenburgs neuer Innenminister Wilke will die Rückführungsstrukturen für Asylbewerber neu ordnen. Der parteilose Politiker sagte im RBB 24 Inforadio,